D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Mal eben durch Europa mit einem Container voller Küchenutensilien und einer kompletten funktionierenden Küche drin. So hat das Projekt Kitchen on the Run ausgesehen. Rabea Haas ist Mitgründerin von Kitchen on the Run und heute Morgen zu Gast in Dein Sonntag. Moin, Rabea.
Guten Morgen.
Ich habe mich ja gefragt, magst du Camping? Da fährt man ja auch mit seiner eigenen Küche durch die Gegend, wenn auch um einiges kleiner. Also eher so für 2 bis 4 Leute und nicht für 20 bis 40.
Ja, in der Kindheit waren wir viel campen mit meiner Familie. Ich mag das schon mal ganz gerne, aber ich bin jetzt auch kein Hardcore-Camper.
Okay.
Und wir waren dann doch irgendwie ein bisschen anders und etwas größer unterwegs.
Und ein bisschen professioneller wahrscheinlich, als wie wenn ich das dann so ein bisschen improvisiert meistens mache. Du hast Kitchen on the Run zusammen mit Jule und Andreas gegründet. Vielleicht kannst du kurz erklären, warum ihr mit einer Küche im Gepäck durch Europa gefahren seid.
Wir hatten vor gut einem Jahr die Idee dazu, mit einer mobilen Küche durch Europa zu reisen, um Geflüchtete und Beheimatete an einem Tisch zusammenzubringen. Wir dachten, es sind zwei Zielgruppen, die oft nebeneinander herleben, ohne sich tatsächlich im Alltag zu begegnen. Und wir selbst haben eine große Leidenschaft fürs Kochen und haben selbst immer wieder erfahren, dass ein Küchentisch ein idealer Ort ist, um neue Menschen kennenzulernen, deren Geschichte, aber auch ein Stück von deren Kultur, weil wir übers Essen ja doch auch einiges von unseren Familientraditionen, von unserer Herkunft vermitteln und weitergeben können.
Das heißt, ihr seid in Länder gefahren, die in den letzten Monaten oder Jahren viele Geflüchtete aufgenommen haben. Wo seid ihr da überall gewesen?
Genau, unsere Reise hat in Bari in Süditalien angefangen. Dann ging es weiter über Marseille in Frankreich nach Duisburg in Deutschland. Mhm. Dann waren wir in Deventer in Holland und unser letzter Stop war Göteborg in Schweden. Mhm. Und wir haben damit auch eine symbolische Route gewählt, die viele Flüchtlinge auch abreisen, die über das südliche Mittelmeer nach Italien kommen und sich dann Richtung Norden schlagen, um in einem der nordeuropäischen Länder irgendwie Fuß zu fassen.
Und wenn es dann in einem nicht klappt, dann reist man weiter durch und versucht es dann im nächsten und so kommt man dann irgendwann auch bis Schweden rauf.
Genau. Oder wir haben eher auch erfahren, dass diejenigen, die in Schweden landen, das sehr gezielt machen, auch oft gut vorbereitet waren, sich schon selbst Sprachkenntnisse erworben haben, teilweise dort Verwandtschaft hatten oder einfach auch wussten, dass sie gerade mit ihrem Jobprofil große Chancen haben, in Schweden einfach auch schnell Fuß zu fassen und auch eben auf dem Arbeitsmarkt da tätig werden zu können, wo sie herkommen, also beispielsweise als Arzt oder Ingenieur.
Wie sieht der Container aus, mit dem ihr unterwegs gewesen seid? Kannst du den so ein bisschen beschreiben? Was ist da alles so drin? Wie sieht es da drin aus?
Also wenn der Container zugeklappt ist, sieht er aus wie ein ganz normaler 20-Fuß-Container. Außen blau gestrichen mit unserem Kitchen on the Run-Logo drauf.
Also so ein richtig großer Container, wie man ihn vielleicht irgendwie aus Häfen kennt, die auf Schiffen oder auf LKWs drauf sind.
Genau. So ein ganz normaler, klassischer Frachtcontainer. Mhm. Unser Container hatte die Besonderheit, dass es ein sogenannter Open-Side-Container ist. Das heißt, die Längsseite lässt sich komplett öffnen. Und wenn die aufgeht, spannen sich die großen Flügeltüren über eine Terrasse, die Containerfläche quasi nochmal verdoppelt und auch überdacht ist. Und in dem Container steht man dann erstmal direkt vor einer langen, offenen Küchenzeile, die dann bei geöffneten Türen von allen Seiten begehbar ist. Das heißt, das war so quasi die Insel mit einem Herd, mit einem Spülbecken, mit 2 Kühlschränken, einer Arbeitsfläche, um die sich während der Reise ganz viel abgespielt hat. Mhm. Sei es eben am Waschbecken, beim Abspülen, am Herd. Es ist ein 5-flammiger Gasherd.
Also schon ordentlich auch, also ein Profigerät könnte man fast sagen.
Ja,
ne?
Kurz vor Profigerät, aber schon was sehr Solides und Ordentliches. Und die Containerrückwand besteht komplett aus einem offenen Regal. Und dort finden sich alle Küchenutensilien, die man so gebrauchen kann. Von Pfannen über Teller, Töpfe, alles mögliche Kleinzeug, diverse Messer, Schälgeräte, Zitronenpressen. Also es gab kaum was, was wir nicht hatten. Und ich glaube, das Einzige, was uns zwischendurch mal gefehlt hat, war eine kleine Reibe für eine Muskatnuss. Ansonsten
alles dabei.
Alles dabei.
Ich bin auch ganz gerne mit so einem Campingbus mal unterwegs. Ne? Und lange nicht so professionell, habe ich eben schon gesagt, wie ihr das gewesen seid. Und nach einer Weile fühlt sich das dann schon auch so ein bisschen wie zu Hause an. Obwohl es ja auf sehr kleinem Raum alles stattfindet quasi. Ne? Bei euch war der Raum ein bisschen größer, aber trotzdem war ein Container. War das bei euch dann auch irgendwann so, dass der Container so ein Stückchen zu Hause geworden ist auf der Reise?
Ja, doch, definitiv. Also ich glaube, wir haben schon alle eine sehr emotionale Beziehung auch zu unserem Container aufgebaut, gerade weil wir auch das Gefühl haben, er hat uns so viel zurückgegeben. Der Container ist einfach wunderschön geworden und wir hatten so das Gefühl, die Menschen, die zu uns kommen, die betreten, wie meine Kollegin mal gesagt hat, Containerland, wenn sie zu uns kommen. Sie kommen aus ihrem Alltag und treten in eine andere Welt ein, in eine sehr heimelige Atmosphäre. Irgendwie hat der Container eine sehr positive Grundausstrahlung und wir hatten beispielsweise über die ganzen 5 Monate unserer Reisezeit keinen einzigen Streit im Container zwischen den Menschen, die mit uns gekocht hatten oder auch unter uns im Team. Und deswegen haben wir schon das Gefühl, dass der Container auch so eine Persönlichkeit hatte, die uns gut getan hat und uns den Raum gegeben hat, um unsere Begegnungen am Küchentisch zu ermöglichen. Gleichzeitig haben wir aber ja in dem Container nicht gewohnt. Also wir hatten an jedem Standort wechselnde Wohnorte, einfach eine Ferienwohnung, in Duisburg auch mal ein unmöbliertes Pfarrhaus, weil es in Duisburg Neumühl einfach keine Ferienwohnungen gibt.
Klingt gemütlich, ja.
Es ging so. Wir haben es überlebt, aber das wurden wir auch oft gefragt, wo wohnt ihr denn und klappt ihr dann nachts hier eure Betten aus? Nein, so groß ist der Container auch wieder nicht. Wir hatten immer irgendwo eine Unterkunft und kamen dann tatsächlich nur für die Kochveranstaltungen in unseren Container. Hm.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ihr seid ja zu dritt, Jule, Andreas und du. Wie ist die Idee zwischen euch entstanden mit dieser Containerreise?
Das war eigentlich ein längerer Prozess. Also Jule und ich hatten die allererste Idee schon vor Jahren und da war es aber noch deutlich unausgefeilter und wir wollten einfach mit einer mobilen Küche oder einer mobilen Bar um die Welt reisen und dass diese Bar oder Küche in einem Container sein sollte, war ein persönlicher Spleen von uns, dass wir immer wieder sehr attraktive Containerarchitektur gesehen haben, dass Jule aus Norddeutschland kommen einfach mehr affin ist und immer wieder fasziniert auf Containerhäfen geblickt hat. Und das war aber einfach so eine Idee unter Freundinnen, die dachten, sie könnten sich beruflich mal verändern und auch gerne mal zusammenarbeiten. Wir haben zusammen studiert, aber waren jobmäßig immer in anderen Bereichen unterwegs und auch meistens in anderen Städten. Und dann haben wir Andi irgendwann in Berlin von dieser vagen Idee erzählt. Ich glaube, es war auch nach irgendeiner sehr langen Nacht. Und er hat uns dann eigentlich motiviert, die tatsächlich weiterzuspinnen. Und dann kam eins zum anderen und ich habe eine Ausschreibung für einen europäischen Ideenwettbewerb gesehen, Advocate Europe. Und der hat uns die Möglichkeit gegeben, uns tatsächlich mit einer bloßen Idee zu bewerben. Und das war eine einmalige Chance, dass man eben nicht irgendwie schon ein fertiges Projekt oder auch eine Struktur in Form von einer Organisation haben musste. Und dann dachten wir so, naja, wir müssen ja nicht gleich um die Welt reisen. Europa ist auch gut. Und es war Anfang 2015, als eben auch immer mehr Geflüchtete kamen. Und wir so dachten, naja, genau dieses Konzept passt ja ideal, weil wir können mit unserer Küche dahin kommen, wo die Geflüchteten sind. Auch in Regionen, wo es vielleicht wenig zivilgesellschaftliche Infrastruktur gibt und quasi unseren mobilen Küchentisch mitbringen, um Menschen an einem Tisch zusammenzubringen und so einen Dialog zu initiieren.
Mal ganz praktisch, danach habt ihr euch dann einfach mal eben Container besorgt. Wie macht man das? Wo kam der her?
Das war auch wieder so ein guter Zufall. Also wir haben dann, nachdem wir wussten, okay, wir haben den Wettbewerb gewonnen, wir haben unser Startkapital von 50.000 Euro, das wird nicht reichen für die Reise, uns auf die Suche nach weiteren Geldgebern und Sponsoren gemacht und Jule hat einfach mehrere Containerfirmen abtelefoniert und die zweite hat gesagt, ja, gerne, hier ist euer Container.
Gleich die zweite.
Ja, Lotus Containers in Seevetal.
Darf man an der Stelle mal sagen, ne? Grüße, danke. Ja.
Hat uns da toll unterstützt, hat gefragt, wann braucht ihr den Container und wohin? Und zu dem Zeitpunkt hatten wir noch gar nicht so eine konkrete Idee, wer den Container wie für uns ausbauen wird. Und dann hat sich das aber alles ratzfatz ergeben. Wir haben dann die TU Berlin angefragt und sind da am richtigen Lehrstuhl zum richtigen Zeitpunkt gelandet. Und Donatella Fioretti und der Team hat gesagt, wow, tolles Projekt. Unser Semesterthema ist sowieso Essen und Kochen. Das passt wunderbar. Wir nehmen das noch ganz schnell fürs Wintersemester in den Lehrplan auf und wir machen das mit euch.
Und das heißt, dann haben Studierende in einem Projekt ein Semester lang den Container ausgebaut?
Genau, und zuerst auch entworfen. Also es war ein sogenanntes Design-Build-Projekt. In den ersten 6 Semesterwochen haben sie in kleinen Teams unterschiedliche Entwürfe gestaltet und uns präsentiert. Und wir haben uns dann die besten oder praktikabelsten Elemente da rausgesucht. Und ab Weihnachten bis März 2016 ist der Container dann auch von den Studierenden selbst gebaut worden. Und wir haben tatsächlich nur ganz wenig Leistungen eingekauft. Also sowas wie die Elektrik, die ist natürlich von einem Fachmann gemacht worden mhm. und so ein paar Schweißarbeiten. Und ansonsten ist es wirklich alles von Studenten, großteils im vierten und fünften Bachelorsemester verwirklicht worden. Und das ist schon echt eine Riesenleistung.
Vor allem aus Holz, ne?
Ja, vor allem aus Holz. Also die ganze Terrasse ist eine Holzkonstruktion mit LKW-Planen, die als Dach eingezogen werden. Aber es gibt schon auch so ein paar Stahlelemente, zum Beispiel eine große Abhängung über der Küchenzeile, in der auch die indirekte Beleuchtung drin ist und die uns nochmal Stauraum gibt, beziehungsweise so ein schönes Gitter hat, an das man Küchenutensilien hängen kann, sodass die gut erreichbar und auch sichtbar sind für alle, die zu uns kommen.
So, dann war der Container fertig, die Küche stand drin, Utensilien waren besorgt und dann ging es für euch ja eigentlich erst richtig los, ne? Was war eure erste Station?
Unsere erste Station war Bari in Süditalien und da sind wir am 15. März, glaube ich, angekommen. Der Container ist so 2-3 Tage vorher fertig geworden. Also bei der Einweihung in Berlin lief das Wasser zum Beispiel noch nicht.
Oh,
und wir haben dann tatsächlich in Bari zum ersten Mal den Container so richtig getestet und ausprobiert und auch erstmal dann in Bari angefangen, unsere noch neu eingepackten Geschirr- und Küchenutensilien auszupacken, einmal abzuspülen mhm. und uns selbst mit unserem neuen Zuhause vertraut zu machen.
Das heißt, ihr brauchtet im Prinzip auch immer einen Ort, wo ihr einen Stromanschluss habt und auch einen Wasseranschluss, damit die Küche dann auch richtig funktioniert.
Genau, idealerweise schon. Der Container hat einen Starkstromanschluss, läuft aber auch mit einem normalen Stromanschluss und das Wassersystem ist auch so, dass es an einem normalen Gartenschlauch quasi angeschlossen werden kann. Wir haben die ersten 2 Tage in Bari sogar ohne Strom und Wasser gekocht. Da haben wir Frischwasser mit großen Kanistern geholt mhm. zum Abspülen. Da war zum Glück im Park direkt nebenan Trinkwasserbrunnen. Und den Strom brauchen wir letztendlich nur für die Kühlschränke und den Backofen. Der Herd ist mit einer Gasflasche erstmal auch autark mhm. zu bedienen. Und wir haben dann einfach Kerzen aufgestellt und eben gesagt, wir können nur Dinge kochen, die nicht in den Backofen müssen und es hat auch wunderbar funktioniert.
Wo stand der Container denn dann immer in den Städten, wo ihr dann wart? Das muss ja wahrscheinlich auch irgendwie organisiert werden und das hat, würde ich mir jetzt denken, auch mit Bürokratie zu tun, also einfach mal so einen Container irgendwo abzuladen und ja im Prinzip ja auch noch sowas wie eine Art öffentlicher Veranstaltung zu machen.
Ja, das war mal weniger, mal mehr Bürokratie. Es ist tatsächlich so, dass man im öffentlichen Raum sowas wie eine temporäre Baugenehmigung braucht, um den Container aufzustellen. Mhm. Und in Bari haben wir zum Beispiel dieses volle Programm durchlaufen, weil der Container dort in einem öffentlichen Park stand. Mhm. Und da hatten wir aber das Glück, dass uns die Stadtverwaltung unterstützt hat, die von Anfang an das Projekt gerne haben wollte und dementsprechend sich auch großteils um die Genehmigung gekümmert hat, beziehungsweise wenn irgendwas gefehlt hat, sich dann intern drum gekümmert hat und die Anfragen weitergeleitet hat.
Und wo sind die Leute dann hergekommen, die mit euch gekocht haben? Wie seid ihr an die rangekommen?
Wir sind ja immer nicht einfach so irgendwo aufgeschlagen. Wir hatten uns die Standorte schon in einem längeren Prozess vorher ausgesucht und zwar auch aufgrund von Partnern, die wir gefunden haben. Das heißt, wir haben Organisationen angeschrieben, die mit Flüchtlingen zusammenarbeiten oder zivilgesellschaftliche Organisationen, die im weitesten Sinne was mit Kochen und Essen zu tun haben, mhm. haben die angesprochen, ob sie sich vorstellen können, mit uns in dem Projekt zu kooperieren. Und wenn wir da auf offene Ohren gestoßen sind, dann war das für uns ein Indiz dafür, dass das ein guter Standort für uns wäre. Mhm. Dann haben wir uns die Standorte vorher auch angeguckt, eben auch um zu klären, ob der Container dort überhaupt stehen kann oder der LKW dann auf einmal irgendwie vor einem zu niedrigen Tor oder einer zu schmalen Hofeinfahrt steht und gar nicht dorthin transportiert werden kann, wohin
klar,
muss.
Muss man auch noch mal drüber nachdenken, klar.
Und das ist immer besser, da mal einen Vorortbesuch zu machen, als es irgendwie telefonisch zu versuchen zu klären oder über irgendwelche veralteten Google Maps Bilder. Und das heißt, wir sind dort auch immer schon auf ein vorhandenes Netzwerk gestoßen und die Organisationen vor Ort haben unser Projekt dann beworben. Dann hatten wir meistens in den ersten Tagen auch eine kleine Pressekonferenz mit lokalen Medien, die dann über uns berichtet haben und die Bevölkerung darüber informiert haben, dass man eben mitmachen kann. Und das ging zum einen, indem man sich über unsere Webseite angemeldet hat. Da hatten wir ein mehrsprachiges Anmeldeformular. Da konnte man angeben, an welchem Datum man mit wie vielen Menschen kommen will, ob man selbst ein Rezept mitbringt oder lieber nur als Gast hilft, das Essen zuzubereiten. Mhm. Und die Flüchtlinge haben wir eben teilweise über Organisationen bekommen oder wir sind einfach in Unterkünfte gegangen und haben da unser Projekt vorgestellt, haben Aushänge gemacht, Flyer dagelassen Und wenn es dann so angelaufen ist, ging dann natürlich auch viel so von Mund-zu-Mund-Erzählungen, dass Menschen bei uns waren, sie ihnen in der Regel einfach auch sehr gut gefallen hat und sie es dann an Freunde und Familie weitergegeben haben. Und so hatten wir eigentlich an allen Standorten zum Ende hin immer die Situation, dass wir nicht mehr genug Kapazitäten hatten, mit allen zu kochen, die kommen wollten. Und deswegen haben wir auch an jedem Standort dann immer noch ein großes offenes Format durchgeführt. Das war in der Regel so eine Art Picknick, zu dem einfach jeder kommen konnte. Jeder hat was mitgebracht. Der Container war dann quasi nur das große interkulturelle Buffet. Mhm. Und es haben sich immer zwischen 80 und 150 Leuten um den Container versammelt. Und wir waren einfach den ganzen Tag da, haben zusammen gegessen, gequatscht, getanzt, gesungen. Das waren immer sehr, sehr schöne, ausgelassene Tage, die auch immer sonnig waren.
So muss das sein. Wie lange seid ihr denn jeweils geblieben an den Orten?
Wir waren in etwa immer 4 Wochen vor Ort. Davon haben wir so zwischen 3, 3,5 Wochen gekocht, weil wir immer 1, 2 Tage zum Auf- und Wiederabbauen gebraucht haben. Und das war für uns irgendwie so ein Zeitraum, in dem wir auch wirklich ankommen konnten und es auch geschafft haben, zumindest einen Anstoß zu geben und ein kleines Netzwerk zu hinterlassen.
Hm. Wie war das eigentlich unterwegs? Wir haben eben schon darüber gesprochen, ihr wart an verschiedenen Orten, seid dann da auch so 3, 4 Wochen geblieben. Seid ihr überall positiv empfangen worden oder gab es da auch mal irgendwie Schwierigkeiten oder Menschen, die nicht so richtig Bock auf euch hatten?
Also es war nicht überall einfach, einen Standort zu finden. Zum Beispiel in Frankreich haben wir sehr, sehr lange gesucht und sind von einigen Gemeinden auch abgewiesen worden, weil dort die bürokratischen Hürden gerade momentan mit den geltenden Notstandsgesetzen einfach sehr, sehr hoch sind. Mhm. Aber in dem Moment, wo wir gute Partner vor Ort hatten, hatten wir eigentlich immer ein sehr, sehr schönes und herzliches Ankommen. Und auch die Menschen, die als Passanten vorbeikamen oder so, die waren durchwegs positiv. Also das ist auch eine tolle Erfahrung und was uns wirklich wahnsinnig positiv überrascht hat, dass wir in den ganzen 5 Monaten eigentlich keine einzig wirklich unangenehme Begegnung hatten.
Hm. Jetzt hast du eben schon vom ersten Abend erzählt und da gab es schon ganz schön viele Gerichte aus ganz schön vielen verschiedenen Ländern. Kannst du mal so kurz grob umreißen, was habt ihr denn eigentlich da alles so gekocht? War das immer so bunt international?
Nicht immer. Es gab auch Abende, da gab es nur 1 oder 2 Gerichte. Ein großes syrisches Reisgericht mit Fleisch und vielleicht noch ein Tabouleh-Salat dazu. Aber über die ganze Reise gesehen war es schon sehr, sehr abwechslungsreich und es gab immer eine Mischung aus Gerichten von Geflüchteten und Beheimateten. Und das war uns auch wichtig, dass es eben so eine Mischung gibt und dass es auch ein Kulturaustausch in beide Richtungen ist. Und für uns war es auch kulinarisch einfach eine sehr abwechslungsreiche und eine wahnsinnig leckere Reise. Also wir haben an keinem Abend schlecht gegessen. Mhm. Wir haben an jedem Abend mehr als genug gegessen. Und wir hatten insgesamt Menschen aus 73 Nationen bei uns im Container. Mhm. Und die Gerichtevielfalt war nochmal um einiges größer.
Nach so vielen, vielen Wochen mit so vielen Menschen und verschiedenen Gerichten ist es wahrscheinlich dämlich zu fragen, was das Leckerste war. Aber hast du da noch irgendwie so 1, 2 Favorites im Kopf, wo du sagst, Mann, das muss ich unbedingt nachkochen oder hast vielleicht schon mal gemacht?
Zum Nachkochen hatte ich ehrlich gesagt noch nicht viel Zeit. Mhm. Aber wir haben schon immer versucht, so ein paar Gerichte aufzuschreiben, was aber gar nicht so einfach ist, wenn 5 Dinge parallel in der Küche stattfinden und schwupps hat man einen Schritt übersehen. Und Menschen, die intuitiv kochen, können dann im Nachhinein auch nicht mehr so genau sagen, wie sie irgendeine Soße gewürzt haben. Mhm. Aber ich habe auf jeden Fall die Orecchiette con Cime di Rape aus Süditalien noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Also ein klassisch süditalienisches Gericht.
Was ist das genau?
Das sind diese klassischen Orecchiette, also diese Ohrnüdelchen. Mhm. Selbstgemacht natürlich mit Rape. Das schmeckt ein bisschen wie Brokkoli, ist aber kommt aus der Familie der Rapspflanzen. Und da wird quasi nur die Blüte verwendet. Mhm. Und das ist auch ein Essen, das es nur zu einer bestimmten Jahreszeit gibt, nämlich so im Spätwinter und frühen Frühling. Und das wird gemeinsam mit gutem Olivenöl und Sardellen dann einfach unter die Pasta gemixt.
Klingt herzhaft.
Ganz einfaches Essen. Ein arme Leute essen in Bari und auch total was ganz Lokales. Das gibt es wohl nur in dieser Region.
Habe ich auf jeden Fall noch nie gehört. Klingt aber ganz lecker.
Ansonsten gab es zum Beispiel in Marseille wahnsinnig leckere Couscous-Gerichte aus Algerien und Marokko. Da wird der Couscous stundenlang nur über Gemüse und Fleisch gedämpft und zwischendurch werden Massen an Butter oder Öl einmassiert, sodass der ganz, ganz weich und sämig wird und das schmeckt auch sehr, sehr großartig. Da braucht man auch so einen speziellen Topf dafür. Es sieht ein bisschen aus wie ein Kartoffeldämpfer, nur mit einem deutlich feineren Sieb, weil der Couscous eben da oben reinkommt. Und das waren auch immer sehr schöne, lange Kochrituale.
Das ist wahrscheinlich auch ein ganz leichtes Essen.
Ganz leicht, so wie fast alles.
Verstehe.
Oder so ein guter klassischer Fattoush-Salat, das ist so ein typischer syrischer grüner Salat mit frittierten Brotstücken drauf. Das ist auch einfach immer wunderbar zu jedem Essen.
Lass mal ein bisschen über dich reden. Verbessere mich, wenn ich was Falsches sage. Ja. Du bist 33 Jahre alt, kommst aus dem Chiemgau, also aus Bayern, bist aber auch ziemlich viel unterwegs gewesen, nicht nur mit dem Container. In Augsburg und Triest hast du europäische Kulturgeschichte studiert.
Genau.
In Marburg Friedens- und Konfliktforschung. In Frankfurt dann promoviert. Thema: Wer dient Deutschland? Eine qualitative Analyse des Freiwilligen Wehrdienstes in der Bundeswehr. Korrekt?
Alles richtig.
Sehr gut. Was genau hast du da untersucht? Das klingt ja irgendwie ganz abgefahren.
Ich habe mir im Prinzip angeguckt, wie die Organisationskultur der Bundeswehr damit umgeht, auf einmal Freiwillige zu haben, die ja ganz andere Ansprüche an den Dienst haben, weil sie nicht mehr kommen, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Das impliziert natürlich auch, dass sie sich selbst gegenüber, aber auch gegenüber ihrem Umfeld rechtfertigen müssen, warum sie diesen Schritt wählen, warum sie sich in Anführungszeichen dieses Jahr Auszeit nehmen und nicht sofort mit einer Ausbildung oder einem Studium anfangen. Und mein Blickwinkel war aber der einer quasi zivilen Position. Also ich habe das Ganze aus so einer Outsider-Rolle untersucht, was in der Bundeswehr relativ selten vorkommt. Und für mich war das unglaublich spannend, weil ich damit auch die Möglichkeit hatte, in so eine Art Blackbox reinzugucken. Also eine Organisation, von der man eigentlich ganz, ganz wenig mitbekommt, die immer weniger sichtbar ist im öffentlichen Leben und trotzdem aber zu den größten Arbeitgebern Deutschlands gehört. Und die Idee dazu hatte ich eigentlich, weil ich parallel dazu an der Hertie School of Governance die Einführung des Bundesfreiwilligendienstes untersucht habe. Also dem Nachfolger des Zivildienstes und es wurde wahnsinnig heiß diskutiert und da dachte ich mir irgendwann so, es ist total abgefahren, dass sozusagen der Nebeneffekt, nämlich die Aussetzung des Zivildienstes, deutlich mehr diskutiert und untersucht wird als der Kern der Reform, nämlich die Abschaffung der Wehrpflicht, die ja wirklich schon auch einiges an Folgen hat, auch für das Selbstverständnis der Bundeswehr, für das Bild des Staatsbürgers in Uniform, für die innere Führung. Und genau das habe ich mir dann eben angeguckt.
Neben Studieren und Forschen bist du schon seit ein paar Jahren Mitglied der Schnelleinsatzeinheit oder der Schnelleinsatzeinheiten Ausland, Bundesanstalt, Technisches Hilfswerk. So habe ich es gelesen, so stimmt es, hoffe ich. Was ist denn das bitte?
Das sind Spezialeinheiten vom Technischen Hilfswerk, die im Fall einer Katastrophe meistens im Ausland ganz schnell entsandt werden können. Also beispielsweise nach einem Erdbeben oder nach einer großen Flutkatastrophe werden dann Einheiten rausgeschickt, die innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von 48 Stunden, einsatzbereit sind und vor Ort, jetzt in meinem Fall in der Schnelleinsatzeinheit Bergen-Ausland, Menschen retten, die unter Trümmern verschüttet sind.
Und das machst du dann auch quasi. Du wirst dann möglicherweise gerufen und dann lässt du alles stehen und liegen in Deutschland und kommst dann irgendwo zum Einsatz.
Theoretisch ja, genau. Wobei ich dann auch nicht zu denjenigen gehöre, die in den Trümmern nach den Überlebenden suchen, sondern ich bin da in einer Managementposition und ich gucke einfach, dass die Kommunikation läuft, weil es gerade in diesen Krisensituationen, wo dann auch viele Teams im Einsatz sind, sehr wichtig ist, sich eng mit der UN abzustimmen, um auch zu wissen, wo ist welches Team unterwegs, wo gibt es vielleicht ein Nachbeben, wo gibt es vielleicht auch irgendwie Gefahr durch Radioaktivität, wo sollte man nicht hingehen. Gleichzeitig muss natürlich müssen die Behörden im Inland auf dem Laufenden gehalten werden, die Botschaften vor Ort. Und um das alles gut zu koordinieren, gibt es dann eben auch ein paar Stabsfunktionen, die dann im Managementzelt sitzen und die Fäden zusammenhalten.
Ehrenamtlich nehme ich an.
Genau.
Wir haben eben schon darüber gesprochen, was du alles so forschungsmäßig und studienmäßig gemacht hast. Wir können jetzt einen Strich drunter ziehen und sagen, du bist jetzt promovierte Soziologin und du wertest jetzt auch eure Containerreise aus. Wie genau?
Wir haben unsere Containerreise mit einer sogenannten Aktionsforschung begleitet. Das heißt, es war eine Forschung, wo wir selbst als Akteure mittendrin sind und zeitgleich zu den Geschehnissen schon einen analytischen Blick auf das Geschehen werfen. Und das haben wir auf verschiedenen Ebenen gemacht. Also zum einen über Gespräche mit unseren Partnern vor Ort, die wir jetzt dann auch nochmal aufgreifen und alle im Nachgang nochmal besuchen, um eben zu sehen, welche Anstöße konnten wir durch den Container geben, welche Spuren haben wir hinterlassen, sind tatsächlich auch Netzwerke entstanden, die unsere Idee von Begegnungen auf Augenhöhe zwischen Geflüchteten und Beheimateten fortführen. Mhm. Dann haben wir einfach die Nutzer des Containers, also unsere Gäste, im Nachgang großteils online befragt, wie sie das gemeinsame Kochen mit uns wahrgenommen haben. Und dann haben wir auch jeden Abend so eine kurze Erfassung gemacht, wer hat mit uns gekocht, also welche Nationen, welche Altersgruppen, wie viele Menschen waren da, wie viele Männer, wie viele Frauen. Mhm. Und haben uns als Team abends immer hingesetzt und einfach unsere Beobachten ein bisschen systematisch aufgeschrieben. Was lief besonders gut heute, was lief nicht so gut, gab es besondere Momente, um daraus dann eben auch ableiten zu können, wie kann so ein Integrationsprojekt so aufgestellt werden, dass es tatsächlich Wirkung erzielt, dass es Früchte trägt, dass sich die Menschen wohlfühlen, dass sie im ersten Schritt erstmal kommen und im besten Fall dann eben auch so viel davon mitnehmen, dass der Dialog weitergeht.
Mhm. Jetzt wertest du das oder wertet ihr das noch aus, aber gibt es da schon so erste Erkenntnisse, was so Faktoren sind dafür, dass es klappt in einer Stadt oder mit Leuten oder mal weniger gut klappt?
Also wir haben ein kleines Problem bei der Auswertung, dass wir tatsächlich eigentlich kaum einen Abend hatten oder wir hatten keinen einzigen Abend, der gar nicht geklappt hat. Mhm. Und wir hatten wenige Abend, die nicht so wahnsinnig gut waren. Und das heißt, wir haben fast nur Positivbeispiele. Und jetzt versuchen wir rauszufinden, woran das lag, dass es eigentlich immer so gut geklappt hat. Also wir hatten beispielsweise vor der Reise die Befürchtung, dass es schon auch mal zu Konflikten und Diskussionen im Container kommt, wenn bestimmte Nationalitäten aufeinandertreffen. Mhm. Wir hatten natürlich auch Angst vor externen Übergriffen, klar, vor pöbelnden Leuten, die vor dem Container stehen. Wir dachten, dass es vielleicht auch oft nicht verbindlich genug ist und Leute einfach nicht auftauchen und wir dann niemand haben, der abends kocht oder vielleicht auch überhaupt zu wenig Interesse da ist und Abende gar nicht stattfinden. All das ist überhaupt nicht eingetroffen und ich glaube, also wir schätzen schon, dass wir als Person da einen großen Anteil hatten, dass wir auf die richtige Art und Weise auf die Menschen zugegangen sind, dass wir alle, die wir eingeladen haben, eben von Anfang an ernst genommen haben und dass es eben auch so ein Angebot war, das sehr niederschwellig ist und gleichzeitig aber sofort impliziert, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Das ist nicht so ein klassisches ich komme zu dir, um dir zu helfen Angebot, sondern wir kommen zusammen, um einen schönen Abend miteinander zu verleben. Mhm. Und der eine kocht, aber alle helfen mit und jeder hat eine Aufgabe. Und auch dieses gemeinsam etwas zu tun, bricht wahnsinnig schnell das Eis. Es ist einfach viel einfacher, nebeneinander zu stehen und Zwiebeln zu schneiden und dann auch mal 2 Minuten zu schweigen und die Zeit zu haben, die nächste Frage zu stellen, wie wenn man sich einfach so gegenüber am Tisch sitzt. Dann würde da sofort eine ganz komische Leere und Stille entstehen und ein krampfhaftes Gespräch. Und das musste bei uns alles nicht sein. Mhm. Und durch die Vielfalt der Menschen, die wir hatten, gab es eigentlich immer für jeden irgendeinen Counterpart, mit dem er was anfangen konnte. Und es gab eigentlich auch an jedem Abend jemanden, der übersetzen konnte. Also wir hatten auch viel größeren Respekt vor der Sprachbarriere. Und natürlich gab es da Unterschiede. Und natürlich konnten wir an manchen Abenden vielleicht Gespräche nicht in der Tiefe führen, wie wir es uns gewünscht haben. Aber die wichtigste Kommunikation konnte eigentlich immer stattfinden. Mhm. Also ich kann mich echt nur an einen Abend in Duisburg erinnern, wo wir unter vielen anderen Nationen ein geflüchtetes Paar aus der Mongolei hatten. Mit denen war es tatsächlich schwierig, weil die eine Sprache gesprochen haben, die hat sonst niemand gesprochen. Mhm. Und da konnte auch keiner irgendwie vermitteln und übersetzen. Und mit denen ging es tatsächlich nur mit Hand und Fuß und Zeigebüchern. Aber mit allen anderen war es immer irgendwie möglich, dass man dann wen gefunden hat, der ein paar Worte Farsi konnte und auch Englisch oder Deutsch. Ganz oft haben die Kinder auch übersetzt, mhm, wenn Familien bei uns waren, die nach sehr schneller Zeit schon so gut Deutsch oder Englisch oder was auch immer konnten. um dann das Wichtigste zu übersetzen. Also das war prima.
Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass du das Ganze jetzt auch wissenschaftlich auswertest, was ihr da erlebt habt und dass ihr auch die Reise quasi nochmal macht, um zu schauen, ob irgendwas von den Netzwerken, die in den 4 Wochen, die ihr immer vor Ort wart, übrig geblieben ist. Kannst du denn da schon irgendwie sowas sagen? Weißt du schon von irgendwelchen Sachen, wo vielleicht irgendwie was weitergelaufen ist, wo etwas entstanden ist dadurch, dass ihr dann da vor Ort wart?
Punktuell schon, ja. Wir wissen beispielsweise, dass in Bari noch ein zweites Picknick ohne uns stattgefunden hat, in dem gleichen Park, am gleichen Ort. Weil alle Beteiligten es so schön fanden, haben wir gesagt, naja, für das Picknick braucht ihr uns eigentlich nicht. Hm. Der Container war ja nur das Buffet. Der Park ist immer da, trefft euch doch wieder.
Klar.
In Duisburg sind einige Iraker, die mit uns gekocht haben, in den Kirchenchor eingetreten, der just an dem Abend für uns eine Generalprobe gesungen hat. In Duisburg gibt es jetzt auch eine Kooperation zwischen der Kirche und dem Flüchtlingsheim nebenan, dass die ab und zu gemeinsam kochen, weil die Kirche dort eine große Gastroküche hat, die nur selten genutzt wird. Und da haben wir definitiv so ein paar Anhaltspunkte und das werden wir jetzt aber nochmal systematischer nachhalten. Und wir hatten halt viele Menschen, die gesagt haben, Mensch, die Idee ist toll, ich würde gerne was machen und die vielleicht jetzt einfach auch nochmal einen Anstoß oder ein bisschen Hilfe von uns brauchen. Und da können wir zum Glück auf unseren Mutterverein Über den Tellerrand zurückgreifen, die seit 2 Jahren in Berlin erfolgreich kochen und inzwischen Satelliten in 24 Städten in Deutschland haben und auch in die ersten in Österreich und in der Schweiz und eben Leitfaden erarbeitet haben, wie man so ein Projekt gut aufbauen kann, auch mit wenig Mitteln und wie erste Schritte aussehen können. Und da versuchen wir einfach nochmal Leute zu ermutigen und gezielt auch auf die Menschen zuzugehen, von denen wir wissen, sie sind einfach interessiert und engagiert und haben auch das entsprechende Netzwerk oder auch die persönlichen Fähigkeiten, um da vielleicht was zu initiieren.
Jetzt ist die Reise zu Ende. Wo ist der Container jetzt?
Der Container steht momentan in den Ministergärten in Berlin. Das ist der Vorgarten der hessischen Landesvertretung zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer Platz. Und dort wird er von unseren Kollegen von Über den Tellerrand betrieben. Die machen mehrmals die Woche Veranstaltungen, also teilweise Kochkurse mit geflüchteten Köchen, teilweise so kurze Mittagessen, wo von unserer Reise berichtet wird, aber auch allgemein über die Arbeit von Über den Tellerrand, um da auch verschiedene Akteure aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft über unser Projekt zu informieren und auch mal eine größere Aufmerksamkeit zu erzielen.
Was passiert danach mit ihm? Gibt es schon Pläne für die Zukunft des Containers?
Also es gibt jetzt Pläne für die nahe Zukunft. Wir werden am 9.10. September zu Gast sein beim Bürgerfest des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue. Der 10. September ist auch öffentlich, also da kann jeder kommen, der will, gerne vorbeigucken. Im Anschluss stehen wir vermutlich nochmal in den Ministergärten für ein paar Wochen und dann ist Ende September bis Anfang Oktober noch ein Stop in Wien geplant, rund um das Projekt Traudi. Das ist ein Studenten- und Flüchtlingswohnheim, das von der Caritas gerade gebaut wird. Und da fehlt uns momentan aber noch die Finanzierung für den Transport. Das kriegen wir aber hoffentlich noch hin. Und das Ziel ist einfach, den Container jetzt noch so lange im Einsatz zu haben, wie es das Wetter erlaubt. Dann im späten Herbst und über den Winter wird er definitiv eingelagert. Da ist es einfach zu kalt und vielleicht werden ein paar Reparaturen durchgeführt, sodass er dann wieder fit ist, im Frühling auf Reisen zu gehen. Wenn wir Glück haben, auch nicht alleine, sondern vielleicht kann er dann schon in der Flotte starten und wieder durch Europa reisen oder mindestens seine Kreise durch Deutschland drehen.
Jetzt bist du erst seit kurzem wieder zurück oder ihr seid wieder zurück. Jetzt vielleicht zum Schluss nochmal so ganz unwissenschaftlich der Blick zurück. Gibt es einen besonderen Moment, an den du total gerne zurückdenkst, wo du sagst, vielleicht war das der schönste Moment auf der Reise?
Also ich glaube tatsächlich so, die ersten Abende in Bari waren für uns ganz besonders und speziell, weil wir tatsächlich unser Konzept ja vorher noch nie getestet hatten. Wir hatten eine Idee und eine Vorstellung und dann zu sehen, dass es in der Realität mehr oder weniger 1:1 ohne große Anpassungen so funktioniert, also sei es von der Gruppengröße, dass wir gesagt haben, so um die 20 Leute ist gut oder uns darauf zu verlassen, dass irgendjemand als Gastgeber kommt, ein Rezept mitbringt, wir die Einkäufe machen und daraus ein Essen entsteht. Das waren einfach so Momente, die für uns schon sehr, sehr toll waren. Und je öfter das so gut funktioniert hat, desto mehr gewöhnt man sich natürlich dran, dass es einfach läuft und dann ist es nicht mehr so überwältigend wie am Anfang. Also wir waren an einem gewissen Punkt, glaube ich, auch fast so ein bisschen erfolgsverwöhnt und konnten die Schönheit der Abende also natürlich irgendwie noch genießen, aber wir haben es als nichts mehr so Besonderes wahrgenommen und haben es dann immer wieder von unseren Gästen wiedergespiegelt bekommen, wie schön die es eigentlich fanden. Und ja, also ich glaube, das ist tatsächlich so diese Anfangsphase, die ist noch sehr, sehr lebendig im Kopf.
Hm. Rabea Haas war zu Gast in den Sonntag. Sie ist Mitgründerin des Projektes Kitchen on the Run und war mit einer Küche im Container in Europa unterwegs. Was sie da mit ihren beiden Kollegen alles erlebt hat, das könnt ihr euch auch auf YouTube anschauen. Da gibt es eine 5-teilige Netzdoku über das Projekt. Findet ihr, wenn ihr Kitchen on the Run ins Suchfeld eintippt. Vielen lieben Dank, Rabea, und dir einen schönen Sonntag.
Danke.
D-Radio Wissen. Dein Sonntag.